herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 2. April, ich bin Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört und mit dabei seid. Ich werde die einzelnen Texte direkt vorher angeben und wir lesen wie immer aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Aus dem 5. Buch Mose lesen wir ab Kapitel 20, Vers 10 bis Kapitel 23, Vers 1. Regeln für die Kriegsführung. Bevor ihr eine Stadt angreift, sollt ihr zuerst mit den Bewohnern verhandeln und sie zur friedlichen Übergabe auffordern. Wenn sie darauf eingehen und euch die Tore öffnen, müssen sie euch gehorchen und Zwangsarbeit für euch leisten. Lehnen sie das Angebot ab und wollen kämpfen, so belagert die Stadt. Wenn der Herr, euer Gott, euch dann siegen lässt, müsst ihr alle Männer töten. Die Frauen und Kinder, das Vieh und den übrigen Besitz dürft ihr behalten. Ihr dürft die ganzen Vorräte eurer Feinde essen, alles, was der Herr in eure Hand hat, fallen lassen. So sollt ihr verfahren, wenn eine Stadt weit von euren Wohnsitzen entfernt ist. Wenn sie aber in dem Land liegt, das der Herr, euer Gott, euch geben wird, dürft ihr niemand am Leben lassen. An allen Völkern im Land müsst ihr den Bann vollstrecken, wie der Herr, euer Gott, es befohlen hat. An den Hethitern, Amoritern, Kanaanitern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern. Sonst verführen sie euch dazu, dem Herrn untreu zu werden und alle die Scheußlichkeiten nachzuahmen, die sie zu Ehren ihrer Götter begehen. Müsst ihr eine Stadt lange belagern, bevor ihr sie erobern könnt, so schont die Obstpflanzungen in ihrer Umgebung. Haut die Stämme nicht um. Oder sind etwa die Bäume auf dem Feld Menschen, sodass ihr sie bekämpfen müsst? Außerdem könnt ihr ja von den Früchten essen. Nur Bäume, die keine essbaren Früchte tragen, dürft ihr abhauen, um damit Belagerungsanlagen zu bauen. Verfahren bei einem unaufgeklärten Mord. Gesetzt den Fall, in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch geben will, wird auf freiem Feld ein Erschlagener gefunden. Es lässt sich aber nicht in Erfahrung bringen, wer ihn getötet hat. Dann sollen die Ältesten und die Richter der betreffenden Gegend an die Stelle gehen, wo der Erschlagene gefunden wurde, und sollen feststellen, welche Stadt diesem Platz am nächsten liegt. Die Ältesten jener Stadt müssen darauf eine junge Kuh nehmen, die noch nie zur Arbeit eingespannt worden ist. Sie führen die Kuh in ein Tal, in dem keine Äcker sind und durch das ein nie versiegender Bach fließt. Dort brechen sie ihr das Genick. Nun treten die Priester vom Stamm Levi herzu, die der Herr, euer Gott, für den Dienst am Heiligtum und zur Erteilung des Segens ausgewählt hat und die in allen strittigen Rechtsfällen und bei tätlichen Auseinandersetzungen zu entscheiden haben. In ihrer Gegenwart waschen die Ältesten über der toten Kuh ihre Hände und sprechen stellvertretend für die ganze Stadt: Unsere Hände haben diesen Mord nicht begangen. Unsere Augen haben nicht gesehen, wie er verübt worden ist. Herr, lass durch das Blut dieses unschuldig Ermordeten nicht Unheil über dein Volk kommen. Du hast dein Volk aus Ägypten freigekauft, darum rechne ihm dieses Verbrechen nicht an. Dann wird der Herr die Blutschuld wegnehmen. Auf diese Weise tut ihr dem Grundsatz Genüge, Mord darf in Israel nicht ungesühnt bleiben, und ihr handelt, wie es dem Herrn gefällt. Ehe mit kriegsgefangenen Frauen. Gesetzt den Fall, ihr zieht gegen Feinde in den Kampf und der Herr gibt euch den Sieg und ihr macht Gefangene. Wenn dann einer von euch unter den Gefangenen ein Mädchen sieht, das ihm so gut gefällt, dass er es heiraten möchte, darf er es mit sich nach Hause nehmen. Dort soll das Mädchen sich den Kopf kahl scheren, die Nägel schneiden, neue Kleider anziehen und einen Monat lang über seine erschlagenen Eltern trauern. Danach darf der Betreffende es zur Frau nehmen. Wenn die Frau ihm später nicht mehr gefällt, muss er sie freigeben. Er darf sie nicht als Sklavin verkaufen oder selber als Sklavin behalten, denn sie ist seine Frau gewesen. das Recht des erstgeborenen Sohnes. Gesetzt den Fall, ein Mann hat zwei Frauen, von denen er die eine mehr liebt als die andere, und beide haben ihm einen Sohn geboren. Wenn der Zuerstgeborene von der weniger geliebten Frau stammt, darf der Vater bei der Verteilung des Erbes den Sohn der Frau, die er mehr liebt, trotzdem nicht bevorzugen und ihn als Erstgeborenen behandeln. Er muss den Sohn der ungeliebten Frau sein Erstgeburtsrecht lassen und ihm doppelt so viel vererben wie dem anderen. Denn es ist nun einmal der erste Sohn, den er gezeugt hat. Verfahren gegen einen Unverbesserlichen. Gesetzt den Fall, jemand hat einen Sohn, der so widerspenstig und ungehorsam ist, dass er trotz aller Strafen und Mahnungen weder auf seinen Vater noch auf seine Mutter hört. Dann sollen ihn seine Eltern gemeinsam zum Versammlungsplatz am Tor bringen, ihn den Ältesten der Stadt vorführen und zu ihnen sagen: Unser Sohn hier ist widerspenstig und will uns nicht gehorchen. Wir können sagen, was wir wollen, er ist ein Prasser und Säufer. Dann sollen alle Männer der Stadt ihn durch Steinigung hinrichten. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Alle in Israel sollen davon erfahren, damit sie sich fürchten. Bestattung eines Hingerichteten. Wenn jemand wegen eines Verbrechens zum Tod verurteilt und hingerichtet worden ist und der Tote danach an einem Pfahl aufgehängt wird, dürft ihr ihn nicht über Nacht dort hängen lassen. Ihr müsst ihn noch vor Sonnenuntergang begraben, denn wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht und bringt Unheil über das Land. Ihr sollt das Land nicht unrein machen, das der Herr, euer Gott, euch geben wird. Nachbarschaftliche Hilfe. Du sollst nicht untätig zusehen, wie sich das Rind oder Schaf eines anderen Israeliten verläuft. Du musst das verirrte Tier so schnell wie möglich zu seinem Besitzer zurückbringen. Falls er weiter entfernt wohnt oder dir unbekannt ist, sollst du das Tier bei dir aufnehmen, bis der Besitzer kommt und danach fragt. Dann musst du es ihm zurückgeben. Genauso musst du verfahren, wenn jemand seinen Esel, sein Obergewand oder sonst etwas verloren hat und du es findest. Du darfst ihm deine Hilfe nicht versagen. Du darfst auch nicht untätig zusehen, wie der Esel oder das Rind eines anderen Israeliten unterwegs unter seiner Last zusammenbricht. Hilf dem anderen, das Tier wieder aufzurichten. Verschiedene andere Gesetze. Eine Frau darf keine Männerkleidung tragen und ein Mann keine Frauenkleidung. Der Herr, euer Gott, verabscheut jeden, der das tut. Wenn du unterwegs auf einen Baum oder auf der Erde ein Vogelnest findest, in dem eine Vogelmutter über ihren Eiern oder Jungen sitzt, dann darfst du die Mutter nicht von den Jungen wegfangen. Die Jungen kannst du fangen, aber lass die Mutter weiterfliegen. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben. Wenn du dir ein Haus baust, musst du den Rand des Flachdaches mit einem Geländer schützen. Wenn jemand vom Dach stürzt und dabei den Tod findet, lädst du schwere Schuld auf dich und alle, die in dem Haus wohnen. Du darfst in deinem Weinberg neben den Weinstöcken nicht noch irgendetwas anderes pflanzen, sonst fällt die ganze Ernte dem Heiligtum zu, der Wein ebenso wie die andere Frucht. Du darfst auch nicht Rind und Esel nebeneinander vor den Pflug spannen. Du darfst keine Kleider tragen, deren Stoff aus Wolle und Flachs gemischt ist. Du sollst an den vier Zipfeln deines Obergewandes Quasten anbringen. Rechtsschutz für eine verleumdete Frau. Gesetzt den Fall, ein Mann heiratet, aber dann gefällt ihm die Frau nicht mehr. Er möchte sie loswerden, bringt sie in schlechten Ruf und erklärt öffentlich: Als ich mit dieser Frau die Ehe vollziehen wollte, stellte sich heraus, dass sie nicht mehr unberührt war. Dann sollen der Vater und die Mutter der jungen Frau zum Versammlungsplatz am Tor gehen und den Ältesten der Stadt das Beweisstück dafür vorlegen, dass die Tochter ihrem Ehemann als unberührte Jungfrau übergeben wurde. Der Vater erklärt dazu: Ich habe meine Tochter diesem Mann zur Frau gegeben. Jetzt will er sie loswerden und verleumdet sie mit der Behauptung, sie sei nicht unberührt gewesen. Aber die Spuren auf diesem Gewand beweisen das Gegenteil. Dabei breiten die Eltern das Obergewand ihrer Tochter aus, auf dem das Paar die Hochzeitsnacht verbracht hat. Darauf sollen die Ältesten den Ehemann auspeitschen lassen. Außerdem muss er dem Vater der jungen Frau 100 Silberstücke zahlen, als Entschädigung dafür, dass er ein Mädchen aus dem Volk Israel verleumdet hat. Er muss die Frau zeitlebens behalten und darf sie nicht wegschicken. Hat der Ehemann aber mit seiner Beschuldigung recht gehabt und die Eltern können die Unberührtheit ihrer Tochter nicht beweisen, so wird die junge Frau vor das Haus ihres Vaters geführt und dort von den Männern der Stadt durch Steinigung hingerichtet. Sie hat sich wie eine Hure benommen, obwohl sie noch im Haus ihres Vaters lebte. Eine solche Schandtat darf in Israel nicht geschehen. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Verschiedene Fälle von Unzucht. Wenn ein Mann dabei ertappt wird, dass er mit der Frau eines anderen schläft, müssen alle beide sterben. Ihr müsst das Böse aus Israel entfernen. Wenn ein Mann irgendwo in der Stadt mit einem unberührten Mädchen schläft, das einem anderen Mann zur Ehe versprochen ist, müsst ihr die beiden vor das Tor der Stadt führen und dort durch Steinigung hinrichten. Das Mädchen muss sterben, weil es mitten in der Stadt nicht um Hilfe gerufen hat. Und der Mann, weil er mit einem Mädchen geschlafen hat, das rechtlich schon die Frau eines anderen war. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Wenn aber der Mann das verlobte Mädchen draußen auf dem Feld trifft und vergewaltigt, muss nur er sterben. Dem Mädchen kann kein todeswürdiges Verbrechen zur Last gelegt werden. Der Fall liegt genau so, wie wenn ein Mann über einen anderen herfällt und ihn totschlägt. Vielleicht hat das Mädchen draußen auf dem Feld um Hilfe geschrien, aber niemand war da, der es schützen konnte. Wenn ein Mann dabei ertappt wird, dass er ein unberührtes Mädchen vergewaltigt, muss er dem Vater des Mädchens 50 Silberstücke geben. Er muss das Mädchen zur Frau nehmen, weil er es entjungfert hat. Er darf es zeitlebens nie mehr wegschicken. Kein Mann darf mit einer Frau seines Vaters schlafen, denn damit entehrt er seinen Vater. Aus dem Markus-Evangelium Kapitel 8 lesen wir ab Vers 34 bis Kapitel 9, Vers 29. Jesus folgen heißt, ihm das Kreuz nachtragen. Dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Die Menschen dieser schuldbeladenen Generation wollen von Gott nichts wissen. Wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor ihnen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Und er fügte noch hinzu, ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden noch zu ihren Lebzeiten sehen, wie Gottes Herrschaft machtvoll aufgerichtet wird. Drei Jünger sehen Jesus in Herrlichkeit, die Verklärung. 6 Tage später nahm Jesus die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Niemand sonst war bei ihnen. Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Seine Kleider strahlten in einem Weiß, wie es niemand durch Waschen oder Bleichen hervorbringen kann. Und dann sahen sie auf einmal Elia und dazu Mose bei Jesus stehen und mit ihm reden. Da sagte Petrus zu Jesus, wie gut, dass wir hier sind, Rabbi. Wir wollen drei Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn er und die beiden anderen waren vor Schreck ganz verstört. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten über sie, und eine Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, auf ihn sollt ihr hören. Dann aber, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr, nur Jesus allein war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl ihnen Jesus, mit niemand über das zu sprechen, was sie gesehen hatten, bevor nicht der Menschensohn vom Tod auferstanden wäre. Dieses Wort griffen sie auf und diskutierten darüber, was es denn heiße, vom Tod auferstehen. Vom Kommen des Propheten Elia. Die drei Jünger fragten Jesus: Warum behaupten die Gesetzeslehrer, dass vor dem Ende erst noch Elia wiederkommen muss? Jesus sagte: Gewiss, Elia kommt zuerst, um das ganze Volk Gottes wiederherzustellen. Aber warum heißt es dann in den Heiligen Schriften, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und verachtet sein wird? Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen, und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Das steht über ihn in den Heiligen Schriften. Jesus heilt ein besessenes Kind und mahnt Vertrauen an. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, fanden sie diese im Streit mit einigen Gesetzeslehrern und umringt von einer großen Menschenmenge. Sobald die Menschen Jesus sahen, gerieten sie in Aufregung. Sie liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Jesus fragte sie: Was streitet ihr mit meinen Jüngern? Ein Mann aus der Menge gab ihm zur Antwort: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem bösen Geist besessen, darum kann er nicht sprechen. Immer wenn dieser Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Schaum steht dann vor seinem Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein ganzer Körper wird steif. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da sagte Jesus zu allen, wie sie dastanden: Was ist das für eine Generation, die Gott nichts zutraut? Wie lange soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen her. Sie brachten ihn zu Jesus. Sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er das Kind hin und her. Es fiel hin und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus. Von klein auf, sagte der Vater. Und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du kannst. Was heißt hier, wenn du kannst? Sagte Jesus. Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich. Da rief der Vater: Ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen. Da sagte er drohend zu dem bösen Geist: Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus diesem Kind und komm nie wieder zurück. Der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen wie wild hin und her. Dann fuhr er aus ihm aus. Der Junge lag wie leblos am Boden, so dass die Leute schon sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Als Jesus später im Haus war, fragten ihn seine Jünger: Warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Er gab ihnen zur Antwort: Nur durch Gebet können solche Geister ausgetrieben werden. Psalm 74. Klage über das zerstörte Heiligtum. Ein Gedicht Asafs. Gott, hast du uns für immer verstoßen? Warum wütet dein Zorn so furchtbar gegen uns? Wir sind doch deine Herde und du bist unser Hirt. Denke daran, wie du uns einst befreit hast. Damals hast du uns zu deinem Eigentum gemacht. Schon seit uralter Zeit sind wir dein Volk. Denk an den Zionsberg, den du zu deinem Wohnsitz bestimmt hast. Komm doch, sieh dir die trostlosen Trümmer an. Die Feinde haben den Tempel völlig zerstört. Brüllend sind sie in die heilige Stätte eingebrochen und haben dort ihre Feldzeichen aufgepflanzt. Sie haben wild drauf losgeschlagen, als hätten sie ein Dickicht vor sich. Die kostbaren Schnitzereien haben sie zertrümmert mit ihren Äxten und Eisenstangen. Sie haben Feuer in dein Heiligtum geworfen, deine Wohnung niedergerissen und geschändet. Sie schrien: Wir machen Schluss mit ihnen, wir verbrennen alle Göttertempel auf der Erde. Es gibt kein Zeichen mehr dafür, dass du noch bei uns bist. Kein Prophet spricht mehr, niemand von uns weiß, wie lange das noch dauert. Gott, wie lange darf der Feind noch höhnen? Hört das nie auf, dass er deinen Namen beschimpft? Warum siehst du so untätig zu? Wann greifst du endlich ein? Gott, seit uralter Zeit bist du unser König. Du hast gewaltige Taten auf der Erde vollbracht. Mit deiner Macht hast du das Meer gespalten und den Seeschlangen die Schädel zertrümmert. Dem Drachen hast du die Köpfe abgeschlagen und ihn den wilden Tieren zum Fraß gegeben. Du hast Quellen und Bäche sprudeln lassen und mächtige Ströme zum Versiegen gebracht. Der Tag gehört dir und auch die Nacht. Sonne und Mond hast du an ihren Platz gestellt. Du hast alle Gebiete der Erde abgegrenzt. Sommer und Winter hast du gemacht. Herr, höre doch, wie unsere Feinde dich verhöhnen. Sie missachten dich und lästern deinen Namen. Gib dein hilfloses Volk nicht diesen Räubern preis. Wir werden unterdrückt, lass uns nicht endlos leiden. Denk an deinen Bund mit uns. Alle versteckten Winkel im Land sind voll von Verbrechen und Gewalttat. Enttäusche die Verfolgten nicht. Rette die Armen und Unterdrückten, damit sie dich preisen. Steh auf, Gott. Es geht um deine Sache. Verschaff dir Recht. Denk an die Schmähungen der Spötter, mit denen sie dich täglich überschütten. Hör doch, wie sie toben. Immer lauter wird ihr Geschrei. Aus Sprüche Kapitel 12 lesen wir Vers 11. Wenn du deine Felder bestellst, hast du genug Brot. Wenn du dich mit windigen Geschäften abgibst, hast du den Verstand verloren. Soweit der heutige Bibeltext. Ich möchte euch die Wochenlosung für die kommende Woche mitgeben. Die steht in Johannes 3, Vers 14b und Vers 15. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und damit wünsche ich euch heute einen gesegneten Sonntag und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört, wenn wir weiterlesen. Bis dann. Tschüss.